heute reisen Sie mit mir, mit Hilde Regeniter, und ich möchte Sie einladen zu einer zweifachen Spurensuche. Einmal reisen wir nämlich in den Süden Frankreichs, an zwei Geburtsorte französischer Künstler, die gar nicht weit voneinander entfernt liegen. Wir nehmen Sie mit nach Albi, wo sich in diesem November der Geburtstag des Malers Henri de Toulouse-Lautrec zum 150. Mal jährt und wo viele seiner Zeichnungen und Gemälde heute im Musée Toulouse-Lautrec zu sehen sind. Und dann gehen wir nach Rodez, wo der heute 95-jährige Maler Pierre Soulages zur Welt kam und in diesem Mai ein eigenes Museum eröffnet hat. Ja, und dann machen wir einen weiteren Sprung nach Nordosten, nach Polen nämlich. Dort hören wir vom neuen Museum der Geschichte der Juden in Warschau in Polen und machen uns dann auch noch auf die Suche jüdischen Lebens im Stadtbild von Warschau. Das alles in den kommenden zwei Stunden. Ich freue mich drauf. Das Herzstück der Stadt ist ihr Bischofsviertel und eben dieses Bischofsviertel hat dem südfranzösischen Albi im Jahr 2010 den Titel einer UNESCO-Welterbestätte eingebracht. Das Gebäudeensemble mit dem Bischofspalast, das stammt wie die ganze mittelalterliche Altstadt aus dem 13. Jahrhundert. Im Mittelpunkt die Kathedrale Sainte-Cécile, die Kathedrale der heiligen Cäcilie. Die gilt als Schutzpatronin der Musiker und Sänger und ganz besonders der Kirchenmusik. Und so passt es gut, dass innen drin eine majestätische Orgel den Altar krönt. Es ist übrigens die größte und bedeutendste Barockorgel Frankreichs. Ihr Prospekt hat 9 Rundtürme und ist damit der größte historische Prospekt der ganzen Welt. Kein Wunder also, dass die Orgel unter Denkmalschutz steht und dass berühmte Organisten hier regelmäßig Konzerte geben. Und ganz sicher schauen sich diese Organisten dann später auch ein bisschen in Albi um, genauso wie es unsere Reporterin Dorothea Breit getan hat.
Eine alte Bogenbrücke aus dem 11. Jahrhundert führt über den Fluss Tarn. Vor uns auf einer Anhöhe die mittelalterliche Festungsstadt Albi, im Zentrum die Kathedrale Sainte-Cécile. In hellen Rosa- und Ockertönen schimmert ihr Backsteingemäuer bei Sonnenschein. Doch gerade prasselt ein Regenschauer vom Himmel. Mit nassen Füßen stehe ich vor dem monströsen gotischen Bauwerk. Es ist der höchste Backsteinbau in Europa, sagt die Denkmalführerin Nadège Thiers.
La cathédrale d'Albi est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
Die Kathedrale ist UNESCO-Weltkulturerbe, wie alle anderen Gebäude der Altstadt. Das ganze Ensemble datiert aus dem 13. Jahrhundert. Zuerst wurde das Palais de la Berbie, der Bischofspalast, gebaut, zuletzt die Kathedrale. Deren Bau zog sich über 200 Jahre hin. Der Glockenturm war erst 1492 fertig.
Le clocher sera terminé en 1492.
Der Glockenturm ist 78 Meter hoch. Der steile, einschiffige Saalbau der Kathedrale gleicht einer Festung. Bis zu 6 Meter dick wurden die Mauern auf Ruinen von Vorgängerbauten aus dem 4. und 9. Jahrhundert sowie einer romanischen Kathedrale errichtet, die bereits der heiligen Cäcilie, der Schutzpatronin der Musik und des Gesangs, gewidmet war.
Es gibt eine Reliquie der heiligen Cäcilie, die ein Pilger einst aus Rom mitgebracht und hier hinterlassen hat. Warum ist nicht bekannt. In der Seitenkapelle der Kathedrale zeigt eine Skulptur die heilige Cäcilie so, wie sie angeblich im 9. Jahrhundert gefunden wurde. In dem Reliquienkästchen auf dem kleinen Altar dahinter liegt ein Knochensplitter von ihr.
In einem helltürkisfarbenen Gewand liegt sie seitlich ausgestreckt vor den Besuchern. Ein orangefarbenes Tuch bedeckt ihr Haar. Am Hals weist eine rote, tropfende Linie darauf hin, dass sie geköpft wurde. Der Legende nach gelang es dem Henker jedoch nicht, ihr den Kopf abzuschlagen. Im Gegensatz zum festungsartigen Äußeren der Kathedrale ist sie drinnen reich geschmückt.
Als der Bischof im Jahr 1477 hier ankam, fand er die Kathedrale leer mit rohen Backsteinwänden vor. Albi war damals reich und so ließ er viele Künstler kommen. Sie schmückten das Kreuzgewölbe der Kathedrale mit der schönsten Renaissance-Malerei. Auch den Lettner aus fein ziseliertem Naturstein hier hinter uns ließ der Bischof errichten. Der Lettner trennte die Bischöfe und Mönche vom gewöhnlichen Volk im Kirchenschiff. Während der Revolution wurden die Lettner vielerorts zerstört, aber nicht hier. Ein Architekt hat ihn damals gerettet. Nicht aus religiösen Gründen, sondern wegen der wundervollen Gestaltung.
Den Höhepunkt der Kathedrale bildet der Altar mit einem riesigen Fresko des jüngsten Gerichts, das gekrönt wird von einer majestätischen Barockorgel. Über 16 Meter breit und 15 Meter hoch. Bis unter das azurblaue Kreuzgewölbe reichen die Pfeifen. Mit 9 Rundtürmen ist dies der größte historische Prospekt weltweit. Der seinerzeit berühmte Orgelbauer Christoph Moucherel hat diese Orgel gebaut in nur 2 Jahren, von 1734 bis 1736. Original hatte sie 43 Register auf 4 Klaviaturen und ein Pedal.
Das ist eine außergewöhnliche Orgel. Sie hat 3628 Pfeifen, verteilt auf 2 Gehäuse. Der Großteil der Pfeifen ist hinter der Front verborgen. Von unten sieht man quasi nur die Spitze des Eisbergs. Auch den Organisten sieht man nicht. Er sitzt hinter dem unteren Pfeifengehäuse. Im Lauf der Jahrhunderte wurde das Instrument mehrmals erweitert. Der Organist spielt heute auf 5 Manualen. Das erlaubt ihm insgesamt 57 Register zu spielen. Und er kann gleichzeitig 3 Pedale benutzen. Es ist ziemlich schwierig zu handhaben, dieses Instrument.
19 Engelsspiele hat die Orgel darüber hinaus. Um 1950 befand sie sich in desolatem Zustand. Doch dann wurde sie als historisches Denkmal klassifiziert und man beschloss, sie zu restaurieren. Seit 1981 wird sie wieder gespielt. Aber nicht nur technisch und klanglich ist diese Orgel beeindruckend. Auch ihre Gestalt ist einzigartig und ihr Dekor, weil es der Legende der heiligen Cäcilie gewidmet ist, der Schutzpatronin der Musik.
Auf dem unteren Gehäuse sind Engel zu sehen, die der heiligen Cäcilie die Ehre erweisen. Cäcilie steht links neben den großen Pfeifen mit einer Orgel in der Hand und dem Schwert, das ihr Martyrium symbolisiert. Auf der anderen Seite steht der Jüngling Valerius, mit dem ihr Vater sie verheiratet hatte. Darunter sind rechts und links der Mitte 2 nackte Atlanten zu sehen, titanische Himmelsträger aus der griechischen Mythologie. Sie stemmen die gesamte Orgel auf ihren Schultern über dem Altargemälde.
Ja, so klingt sie, die berühmte Orgel von Albi. Neben der großartigen Kathedrale St. Cäcilien gibt es noch eine weitere Publikumsattraktion in der 50.000-Seelen-Stadt. Ein Museum nämlich mit vielen, vielen Werken des wohl berühmtesten Sohnes der Stadt, Henri de Toulouse-Lautrec. Der wurde am 24. November 1864 eben hier in Albi geboren, vor so ziemlich genau 150 Jahren. Wir nehmen das zum Anlass, Ihnen gleich das Musée Toulouse-Lautrec vorzustellen, gleich als nächstes hier in Domradio Reisen. In Domradio Reisen sind wir heute unterwegs im Südwesten Frankreichs in der Stadt Albi. Albi ist Sitz eines Erzbistums. Das Bischofsviertel von Albi ist heute UNESCO-Weltkulturerbe. Und Albi ist auch die Geburtsstadt von Henri de Toulouse-Lautrec, dem Maler und Grafiker. Toulouse-Lautrec wurde berühmt für Gemälde und vor allen Dingen auch für Plakate im Stil des Postimpressionismus. Darauf porträtierte er vor allem Künstler, Tänzerinnen, Sänger, Revue-Girls, vor allem auch für das berühmte Varieté-Theater Moulin Rouge am Pariser Montmartre. Toulouse-Lautrec litt unter Kleinwüchsigkeit, wie sie infolge von verwandten Heiraten in Adelskreisen damals verbreitet war, und er starb mit nur 38 Jahren. Obwohl er in Paris Karriere gemacht hatte, werden die meisten seiner Werke heute wieder in der Stadt seiner Geburt und seiner Kindheit gezeigt, in Albi also. Seit 1922 schon ist das Musée Toulouse-Lautrec im Palais de la Berbie untergebracht, im ehemaligen Bischofspalast, direkt neben der berühmten Kathedrale in der historischen Altstadt. Mehr als 1000 Gemälde, Lithografien und Zeichnungen gibt es hier zu sehen. Mehr von Henri de Toulouse-Lautrec als irgendwo sonst auf der Welt. Und unsere Reporterin Dorothea Breit, die war in Albi, hat sich das Museum angeschaut. Und an Sie jetzt die Frage, da kann man sich ja schon ein bisschen wundern, dass sein Werk in der Hauptsache nach Albi gekommen ist. Nach Albi, also in seine Geburtsstadt, wo er doch seinen Durchbruch als Künstler in der Metropole Paris hatte, oder?
Ja, das ist tatsächlich ungewöhnlich und es verwundert auch, wenn man vor dem mächtigen Gebäude des Palais de la Berbie neben der Kathedrale steht. Denn auch der ehemalige Bischofspalast von Albi wurde im 13. Jahrhundert gebaut. Es ist ein riesiges, festungsartiges Gemäuer aus rosa und ockerroten Backsteinen mit 3 bis 4 Meter dicken Mauern. Und wenn man sich vorstellt, wie dieses Werk da hineinkommt, das ist schon ein bisschen verwunderlich. Und die Kunstführerin Nadège Thiers hat mir erzählt, wie es denn dazu kam.
Il est né à Albi en 1864. Il a aussi vécu au Château du Bosc dans l'Aveyron, qui est un autre lieu.
Ja, also sie erzählt, Henri de Toulouse-Lautrec wurde 1864 in Albi geboren. Er lebte auch in den Schlössern an seiner Familie in Le Bosque und in Mallarmé, auch im Languedoc und natürlich vor allem in Paris. Doch Albi blieb seine Geburtsstadt und ihm zu Ehren wurde dann der Werknachlass hier eingerichtet, nachdem das Musée du Luxembourg in Paris das Angebot ausgeschlagen hatte. Denn Léon Bonnat, ein früherer Kunstlehrer von Toulouse-Lautrec, der war damals Mitglied der Kommission für diese Einrichtung des Werks im Musée du Luxembourg und ihm gefiel Toulouse-Lautrecs Avantgardismus nicht. Der war ein bisschen eifersüchtig, stelle ich mir vor, und er verhinderte die Aufnahme seines Werks ins Museum in Paris. Und so kam eben dieser ganze Werknachlass nach Albi. Und man kann sagen, es ist auch wunderschön so, dass es so gekommen ist.
Toulouse-Lautrec, der gehörte damals zur Künstlerbohème am Pariser Montmartre. Seine Plakate, die bilden die Künstler der Nachtclubs ab. Auf seinen Gemälden porträtiert er das Pariser Nachtleben. Und viele Anekdoten ranken sich um sein ausschweifendes Leben, auch seine Alkoholsucht. Erfahren denn die Besucher in diesem Musée Toulouse-Lautrec mehr über den Menschen?
Ja, also dort lernt man wirklich den Menschen Toulouse-Lautrec kennen. Er wurde ja immer gerne ein bisschen skandalisiert, weil sich das auch gut verkaufen lässt. Und in Albi, da lernt man wirklich den Toulouse-Lautrec als Mensch kennen. Entlang der Bilder entfalten sich dem Besucher gleichzeitig seine Biografie und seine künstlerische Entwicklung. Sein Leben war ja tatsächlich überschattet von dieser genetisch bedingten Knochenkrankheit. Er durfte zum Beispiel nie spielen wie normale Kinder. Er wurde von seiner Mutter unterrichtet, die war sehr gebildet und so war auch Henri sehr gebildet. Und er fing auch schon früh an zu malen, denn die ganze Familie war natürlich wie in Adelskreisen damals üblich, künstlerisch ambitioniert. Der Vater und der Onkel zeichneten und von Henri sind überliefert dann kleine Gemälde auf den Zigarrenkisten des Vaters. Das sind so kleine Holztäfelchen, darauf hat er schon gemalt als Kind. Und man sieht ihn dann auch, wie er sich gemalt hat, im Bett liegend. Und zwar hat er die erste größere Krankheit im Alter von 13 bis 14 Jahren gehabt. Da brach er sich kurz hintereinander beide Beine und das hat ihn für Monate ans Bett gefesselt. Und auch während dieser Zeit hat er dann doch immer wieder auch sein bevorzugtes Motiv gemalt und zwar waren das Pferde. Man kann sich vorstellen vielleicht, dass, weil er eben nicht reiten durfte, ihn gerade das so fasziniert hat. Und er hat wirklich wie ein ganz großer klassischer Maler Pferdebilder gemalt. Man sieht sie, diese nervös tänzelnden Tiere, ihre Bewegungen und man meint sie wirklich schnauben zu hören. Das hat er als Junge schon ganz toll geschafft.
Wie muss man sich das Museum denn jetzt vorstellen? Wie ist das aufgebaut? Wie sind da die Gemälde präsentiert?
Das Museum ist riesig. Man geht von Raum zu Raum. Es sind ganz, ganz hohe alte Räume. Manche auch mit Bodenmosaiken. Die wurden jetzt gerade nach der Restaurierung des ganzen Museums, kann man die wunderbar sehen. Das ist als Gebäude auch schon allein sehenswert. Und dort ist das ganze Werk chronologisch aufbewahrt. Alle wichtigen Werke sind dabei. Aber auch das ganze Jugendwerk, das weniger bekannt ist und von dem man auch noch nicht so viel gesehen hat, bis eben seine letzten Werke. Man sieht zum Beispiel, dass er sehr viele Porträts in jungen Jahren gemalt hat von seiner Familie, von seinen Freunden. Da gibt es den Vater, den malt er im Kostüm des stolzen Faltenjägers. Die Mutter dagegen, die sieht man lesend mit niedergeschlagenen Augen und dann eben auch sehr, sehr viele Freunde von ihm.
Das Ganze im Musée Toulouse-Lautrec in Albi. Vielleicht noch ein paar Worte zur Albi allgemeiner. Was gibt es denn da außer der Kathedrale und dem Musée Toulouse-Lautrec noch zu sehen?
Also der ganze Komplex ist natürlich wunderschön anzuschauen. Das Ganze ist eine mittelalterliche Stadt, festungsartig gebaut, wunderschön und auch absolut sehenswert. Da kommt man gar nicht drum herum. Das ist die schöne Gartenanlage um den Bischofspalast rundherum. Der ist sehr schön angelegt und direkt mit Blick auf den Fluss Tarn, an dem Albi liegt. Die ganzen Hausmauern grenzen direkt an den Fluss teilweise. Und das deshalb, weil dort die Werkstätten früher der Färber und der Ledergerber lagen. Und die waren ja auf das Wasser angewiesen. Man kann also auch sehr schöne Spazierwege entlang, direkt am Ufer entlang. Es gibt ein kleines Wehr, das ist sehr, sehr schön. Dann die alten römischen Brücken. Und dann gibt es natürlich innerhalb der Altstadt noch sehr viele kleine alte Gebäude anzugucken, die unter Denkmalschutz stehen. Es gibt noch ein Museum der Mode und es gibt noch das Museum für alle. Ich will nicht zu viel verraten, was man da sehen kann. Auf jeden Fall spannend.
Dorothea Breit war das über das Bischofsstädtchen Albi, die Geburtsstadt des Malers und Grafikers Henri de Toulouse-Lautrec im Südwesten Frankreichs. Und überhaupt scheint die Gegend fruchtbarer Boden für Künstlerkarrieren gewesen zu sein. Gar nicht weit weg liegt nämlich die Stadt Rodez, die Heimat von Pierre Soulages. Seit Mai 2014 hat der Maler in Rodez jetzt auch ein eigenes Museum und das stellen wir Ihnen gleich ein bisschen genauer vor, gleich als nächstes hier in Domradio Reisen. Pierre Soulages, der wurde im Jahr 1919 in Rodez geboren. Er zählt zu den international einflussreichsten Malern des 20. Jahrhunderts. Seine minimalistischen Gemälde, die sind heute in allen großen Museen der Welt vertreten. Sie handeln von Licht und Dunkelheit. Und viele davon sind seit Mai dieses Jahres in einem eigens eingerichteten Museum in seiner Heimatstadt Rodez in Südfrankreich zu sehen. Dorothea Breit, die war da.
Kaum 300 Meter von der Kathedrale in der Altstadt entfernt liegt das neue Museum Pierre Soulages inmitten blühender Wiesen eines öffentlichen Parks. Das katalanische Architektenbüro RCR hat den Bau entworfen. 5 verschieden große, rechteckige, fensterlose Blöcke aus rostrotem Kortenstahl, verbunden durch einen langen Querbalken mit Fensterfront. Über den zweiten Block, den lichtdurchfluteten Eingang in das Museum, kragt ein massives Vordach in den Park hinein. Drinnen bedecken dunkelgraue Stahlplatten die Böden und die Wände. Die Ausstellungsräume liegen eine Etage tiefer, denn das Museum ist beeindruckend kühn und stimmig an einen Hang gebaut. Geschlossene dunkle und offene helle Säle wechseln einander ab.
Das Museum wurde für die Schenkung meiner Sammlung und die Leihgaben gebaut. Es dient den Werken. Die Arbeiten auf Papier sind sehr lichtempfindlich, deshalb ist ein Bereich in relativ schwachem Licht gehalten. Die Werke hängen wunderbar, ich habe keine Einwände. Natürlich kann man es auch anders machen, aber das bleibt zukünftigen Ausstellungen vorbehalten.
Pierre Soulages wünscht sich ein lebendiges, offenes Museum, das auch Werke anderer Künstler zeigt. Der 94-jährige, fast 2 Meter große Maler beantwortet im Sitzen geduldig die Fragen der Journalisten. Und ja, selbstverständlich.
Ich bin sehr glücklich. Das Museum trägt jetzt meinen Namen. In Rodez, meine Geburtsstadt. Aber ich wurde 2-mal geboren. Einmal in Rodez und ein 2. Mal in der Malerei. Und die ist weniger ortsgebunden.
Die Sammlung, die Pierre Soulages vor knapp 10 Jahren seiner Geburtsstadt Rodez schenkte, gibt Einblick in die Genese seines Werks von den Landschaftsmalereien des Jugendlichen bis heute. Der Zweite Weltkrieg unterbrach sein Kunststudium. Danach malte Soulages abstrakte gestische Pinselschwünge mit bräunlich-schwarzem Walnussextrakt auf Papier. Diese Arbeiten waren 1948 in der ersten Ausstellung junger französischer Maler in Deutschland zu sehen, danach in den USA. Später verdichtet er braune oder tintenblaue, gitterartig ineinander verflochtene Pinselschwünge zu schwarzen Konglomeraten. Hier und dort blitzt weiße Leinwand durch. Zur Museumseröffnung sind im Saal der Wechselausstellungen in schummrigem Licht Gemälde aus dem Werkzyklus Outre Noir über das Schwarz hinaus zu sehen.
Die Farbe Schwarz war schon als Kind bei mir. Die gesamte Geschichte der Malerei betrachtet Schwarz als eine Farbe des Lichts, aber im Kontrast. 1979 sagte ich mir dann, jetzt kommt das andere Schwarz. Nicht mehr die Farbe, sondern die Reflexion des Lichts auf dem Schwarz. Diese Gemälde waren in Paris erstmals zu sehen, unter dem Titel Schwarz und Licht. Aber das missfiel mir, weil ich es für eine Beschränkung der Malerei auf die Optik hielt. Und so kreierte ich den Titel Outre Noir, um auf etwas anderes hinzuweisen, als ein rein optisches Phänomen. Etwas, das sich in unserem Inneren ereignet, beim Betrachten dieses Phänomens.
Die plastische Struktur der schwarzen Farbpaste moduliert und rhythmisiert das Licht, das auf das Gemälde fällt. Der Maler trägt die Farbe mit breiten Pinseln und Rakeln in vertikalen, diagonalen oder horizontalen Bahnen auf die Leinwand auf. Glatte schwarze Farbbänder wechseln ab mit wulstigen Pinselstrichen, glänzende Streifen mit Matten. Einen zweiten Höhepunkt im Gesamtwerk bilden die Fenster, die Soulages Ende der 1980er Jahre für die abgelegene romanische Klosterkirche der Heiligen Fides in Conques schuf.
Die Fenster dienen dem Licht, das verlangte die Architektur der Klosterkirche von mir. Dieses höchste Kirchenschiff der Romanik ist einzigartig und faszinierte mich schon als Kind. Ich beschloss, die Architektur zu respektieren, ihr nichts hinzuzufügen, sondern sie sichtbar zu machen.
Die Entwürfe dazu sind im Museum zu sehen.
Soulage schuf milchig weiße, von schwarzen Bleibändern längs, quer oder diagonal strukturierte Fenster. Sie färben sich je nach Tageslicht in den Farben des Mauerwerks der Klosterkirche, die im 11. Jahrhundert aus rosa Sandstein, grauem Kalkstein und graublauem Schiefer gebaut wurde. Das ist einzigartig anzuschauen in Conques und jetzt auch im Museum Pierre Soulages in Rodez.
Und nach dem Besuch im Musée Pierre Soulages kümmern wir uns gleich noch ein bisschen ausführlicher um die Klosterkirche, von der gerade schon die Rede war, die Klosterkirche von Conques. Pierre Soulages, Maler und Grafiker, geboren im südfranzösischen Rodez. Sein Markenzeichen, breite schwarze Balkenform vor hellem Grund. Aber der Maler hat auch in Glas gearbeitet, das haben wir eben schon im Beitrag gehört. Zwischen 1987 und 1994, da hat er insgesamt 104 Fenstergläser geschaffen. Und zwar für die Abteikirche von Conques, die Kloster- und Pilgerkirche zur heiligen Fides in Conques. Die liegt ungefähr 40 Kilometer von Rodez entfernt und ist eine bedeutende Etappe auf dem Jakobsweg nach Spanien. 1998 wurde sie als Teil des UNESCO-Weltkulturerbes Jakobsweg in Frankreich ausgezeichnet und diese Klosterkirche, die ist ein Meisterwerk der Romanik. Die Frage an Dorothea Breit, die vor Ort unterwegs war, diese Kirche, die ist trotzdem so ein bisschen was wie ein Geheimtipp. Wie bist du auf Conques gestoßen?
Ich kannte das vorher auch nicht. Ich kam, wie gesagt, über Pierre Soulages dorthin, weil man im Musée Soulages die Fenster sieht, die Entwürfe und das alles. Und daraufhin entstand natürlich das Bedürfnis und der Wunsch, diese Kirche zu sehen und kennenzulernen. Und es ist 40 Kilometer mit dem Auto entfernt. Es ist keine Strecke, die man mit dem Reisebus und Massentourismus fährt, sondern es sind enge, kurvige, steile Straßen, die den Berg hinaufführen. In dieses kleine Bergdorf ist total versteckt und abgelegen.
Also da muss man richtig ein bisschen auf Entdeckungstour gehen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und diese Klosterkirche, die man dort sehen kann, die ist der heiligen Fides gewidmet. Das ist eine Heilige, das ist ganz spannend, die hat ein Martyrium erlitten, das dem des heiligen Laurentius ähnelt. Sie ist nämlich auf dem Rost getötet worden. Das Ganze in Agen, in Mittelfrankreich. Da fragt man sich natürlich jetzt ein bisschen, wie kommt es dann, dass ausgerechnet die Klosterkirche in Conques nach ihr benannt ist?
Das ist eine spannende Geschichte. Conques war ein entlegenes Bergdorf und da hat sich damals der Einsiedlermönch Dardon niedergelassen und um ihn herum haben sich weitere Mönche versammelt. Sie gründeten im 9. Jahrhundert eine Gemeinschaft nach den Regeln des heiligen Benedikt und die Abtei von Conques. Und dann, wie das öfters im Mittelalter der Fall war oder es war üblich, um für ein bisschen Aufschwung zu sorgen und sich ein bisschen bekannt zu machen, beschloss man, sich interessante Reliquien zu beschaffen. Aber wie? Nun gibt es eine Legende. Dieser Legende nach zog ein Mönch aus dem Kloster von Conques in den Ort der heiligen Fides, das war Agen, wo sie beerdigt lag. Und er hat sich dort im Laufe der Jahre das Vertrauen der Einwohner erarbeitet quasi. Sie bestimmten ihn schließlich zum Wächter der Reliquien der heiligen Fides. Und so konnte er eines Nachts im Dunkeln die Reliquien stehlen und ist damit nach Conques gelaufen. Das ist die Legende. Die historische Version, Erklärung wäre, dass es sein kann, ist auch nicht genau belegt, dass im Jahr 862 die Bewohner von Agen selber die Altargeräte, die Schreine und die Reliquien vor ihren Feinden, das waren die Normannen, die Toulouse belagerten, ins Landesinnere in Sicherheit bringen wollten und quasi die Bewohner von Agen selbst diesen Schatz versteckt haben. Tatsache ist, dass im Jahr 883 die Reliquien der heiligen Fides offiziell und feierlich in Conques vorgestellt wurden.
Und dann haben die Leute von Conques dort eine große Kirche zu Ehren dieser Reliquie gebaut.
Ja, das war im 11. Jahrhundert. Da blühte die Wallfahrt zur heiligen Fides in dem kleinen Bergdorf auf. Und wie erwartet kam damit auch Reichtum und Geld in das kleine Bergdorf. Und man beschloss, eine neue große Kirche zu bauen nach den Vorbildern von Tours und Toulouse und sogar Kathedrale von Santiago de Compostela. Somit ist Conques eine der größten romanischen Pilgerkirchen geworden. Und mit den Pilgern kam der Reichtum und so hat sich das schön langsam, der Kirchenschatz auch immer weiter vergrößert. Und der Kirchenschatz von Conques ist mit seinen kostbaren Gold- und Silberschmiedearbeiten heute gilt als einer der größten außerhalb Roms. Und der größte in Frankreich.
Und auch Architekturliebhaber und Kunsthistoriker, die geraten regelmäßig ins Schwärmen. Wenn sie nach Conques kommen, zum Beispiel muss man da das Tympanon am Eingangsportal erwähnen, also das Feld über der Tür. Das muss wirklich fantastisch sein. Experten sagen, also es steht wirklich auf einer Stufe mit dem von Chartres.
Ja, da ist so quasi das Generalthema, ist das jüngste Gericht nach der Matthäusvision. Es sind über 100 Figuren und Szenen dort zu sehen. Das Material ist rötlicher und gelber Sandstein. gemeißelt. In der Mitte thront Christus in der Mandorla und man sieht auch Farbreste, denn das Ganze war damals auch noch bemalt. Also das ist eine Art Kompendium mittelalterliche Geschichtserzählung der Bibel, biblische Szenerien, diesseits und jenseits, Himmel und Hölle, Gut und Böse, es ist alles vertreten, die gesamte christliche Kunst des Mittelalters wurde hier aufgefahren. Es wimmelt von Engeln und Heiligen und natürlich auch Kaisern und Mönchen. Den Mönchen, die dann die Basilika erbaut haben, die zu ehren, sind die auch dort vertreten. Das Innere ist nüchterner. Aber was auffällt, dass sie wahnsinnig steil und hoch ist. Das ist irre. Ich habe noch wirklich also selten sowas gesehen. Aber auch ganz karg. Das Mittelschiff hat eine Höhe von 22 Metern zum Beispiel. Ist 56 Meter lang. Ansonsten ist die Form eine mittelalterliche Pilgerkirche. Geräumiger Innenraum mit zahlreichen Nebenkapellen. Und was ganz toll ist, ist die Empore oben rundherum. Da kann man auch heute noch hinaufgehen. Man sollte schwindelfrei sein und auch gut zu Fuß sein. Es ist sehr eng, aber man hat einen irren Überblick in das ganze Kirchenschiff hinein. Und man sieht dort von ganz nahe die Steine, aus denen die Kirche gebaut ist. Und man ist den Fenstern ganz nahe.
Den Fenstern, die ja Pierre Soulages gestaltet hat, das haben wir gerade schon gehört. Wie muss man die sich denn vorstellen?
Die Fenster, die sind ganz nüchtern. Man ist erstmal erstaunt. Die sind aus weißen, so grisseligen, dicken, 1 Zentimeter dicken Glas ungefähr. Und also es sind Rundbogenfenster und sie sind strukturiert mit schwarzen Bleibändern. Die ziehen sich schräg oder längs, quer, diagonal durch das ganze Fenster hindurch und quasi in diesen Streifen sind dann eingelegt diese Gläser. Die sind transparent, aber nicht durchsichtig. Und das ist so ein bisschen grisselig. Der hat Jahre gearbeitet, übrigens in einer Glaserei in Münster, hat er dieses Glas selbst mehr oder weniger hergestellt, experimentiert und so weiter. Und dieses Glas aber, das färbt sich je nach Lichteinfall. Und man hat innen in der Kathedrale drin graublaues Schiefergestein, rosa Sandstein und grauen Kalkstein. Und je nach Sonneneinfall schimmert dann diese Farben in den weißen Fenstern wieder. Also das ist sehr, sehr schön. Es ist sehr lichtabhängig, sehr lichtsensibel und sehr fein.
Das klingt in der Tat toll. Das Ganze kann man bestaunen in der überhaupt fantastischen Klosterkirche von Conques. Ansonsten ist es wirklich ein sehr, sehr kleiner Ort, ein Dorf. Lohnt sich das denn, sich außerhalb der Kirche noch ein bisschen umzuschauen? Ist da überhaupt noch was?
Ja, auf jeden Fall. Das Dorf hat ungefähr so 300 Einwohner. Das sieht aus eigentlich wie ehedem. Das Dorf hat sich ja entwickelt damals. Die Einwohner lebten vor allem von und mit dem Kloster und von den Dienstleistungen für die Pilger. Und das ist wirklich hübsch anzusehen. Das sind gedrungene kleine Steinhäuschen, die kleben so am Berg. Drumherum gibt es kleine Gärtchen, wo ein bisschen Gemüse und Obst angebaut wird. Das ist sehr schön. Und ein, zwei kleine rustikale Restaurants, wo man sich auch verköstigen kann. Das ist, lohnt auf jeden Fall den Besuch. Und was noch den Besuch lohnt, wo die ganzen kostbaren Kirchenschätze aufbewahrt sind, das ist das Museum neben dem Kloster.
Dorothea Breit war das mit Eindrücken aus dem Dorf Conques. Die Klosterkirche dort, die ist ein Kleinod der Romanik und sie hat wundervolle Glasfenster, die der Maler Pierre Soulages geschaffen hat. Vielen Dank, Dorothea, für diese Eindrücke. Und zwar weiter mit mir, mit Hilde Regeniter. Schön, dass Sie mitkommen. Juden, die haben in Polen durch die Jahrhunderte hinweg eine sehr wichtige Rolle gespielt. Sie haben, und das wissen viele vielleicht gar nicht, dem Land sogar seinen Namen verschafft. Denn da gibt es diese Legende, dass als im Mittelalter Juden zum ersten Mal in das Gebiet des heutigen Polens kamen, sie auf einmal eine Stimme vom Himmel hörten, die sagte, Polin, das ist Hebräisch und heißt, bleib hier. Also so soll Polen zu seinem Namen gekommen sein. Jetzt ist Warschau gerade zu einem neuen Museum gekommen, das Museum der Geschichte der Juden in Polen nämlich. Und das stellen wir Ihnen gleich vor, gleich als nächstes hier in Domradio Reisen. Domradio Reisen und da blicken wir jetzt nach Warschau. Die Hauptstadt Polens, die war lange Zeit ein wichtiges Zentrum jüdischen Lebens in Europa. Sogar die größte jüdische Diaspora Europas, die gab es hier überhaupt. Bis zum Zweiten Weltkrieg lebten hier 3,5 Millionen Juden. Sie machten ein Zehntel der Gesamtbevölkerung Polens aus. Dann fielen Hitler und seine Schergen in Polen ein und brachten unfassbare 3 Millionen Juden um. Auch diesem dunklen Kapitel der polnisch-jüdischen Geschichte widmet sich jetzt ein neues Museum. Es steht seit April 2013 schon auf dem Gelände des einstigen Warschauer Ghettos und seit Oktober ist auch die Hauptausstellung geöffnet. Die beleuchtet aber nicht nur die Zeit des Holocaust, sondern will der ganzen, immerhin tausendjährigen Geschichte der Juden in Polen Rechnung tragen.
Der Legende nach haben die Juden sich zuerst selbst in diesem Wald vorgefunden und hörten, wie jemand Polin, Polin rief, was auf Hebräisch Polen heißt. Es kann auch übersetzt bedeuten, bleib hier über Nacht oder bleib. Es war für die Juden wie eine Stimme von Gott, sich in Polen niederzulassen. Agnieszka führt durch die Ausstellung über die Geschichte der polnischen Juden vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart. Der erste Raum präsentiert hochgezogene Leuchttafeln, die eine Art Urwald darstellen. Nebel umhüllt die Bäume, am Horizont laufen Elche. Die Bilder symbolisieren, dass die Geschichte der Juden in Polen weit zurückreicht. Dorota Keller ist stellvertretende Direktorin des Museums.
Gleich bei dem Eintritt ins Museum sieht man die Wellen. Man sieht auch Brücken, die die Vergangenheit und Zukunft verbinden. Also ganz viel Symbolik. Und vor allem ist das kein Holocaust-Museum, das ist ein Museum des Lebens. Und das war von Anfang an die Grundidee.
Die 8 Galerien der Ausstellung sind chronologisch aufgebaut. Sie thematisieren, wie sich Juden in die polnische Gesellschaft integrierten, aber auch die verschiedenen Auswanderungswellen, verursacht durch Pogrome. Auf Erklärungstafeln wird weitgehend verzichtet. Ein anderer Klang oder Musik läutet jeweils eine neue Epoche ein. Aber auch visuell wird einiges geboten. Mitten im Gebäude beispielsweise befindet sich eine gepflasterte Straße mit alten Laternen. Sie symbolisiert, wie Juden noch in der Zwischenkriegszeit hier friedlich miteinander gelebt haben. Der Besucher kann Platz nehmen auf einer Bank und gedanklich selbst Teil dieses Lebens werden. Im nächsten Raum verstummt jedes Kinderlachen. Wir kommen nun zum Zweiten Weltkrieg, der 1. September 1939. Wir zeigen die Bombardierung auf Warschau. Juden haben für die polnische Armee gekämpft. Es ist wichtig zu sagen, das Material ist nicht neutral, es ist von den Feinden. Die Filme hier sind Propagandamaterial der Nationalsozialisten. Die große Deportation begann am 22. Juli 1942. Da lebten 400.000 Juden im Warschauer Ghetto. Während der ersten zwei Monate der Deportation sind 300.000 weggebracht worden. Verrostetes Eisen in der Galerie verbildlicht, dass die Nationalsozialisten das Warschauer Ghetto niedergebrannt haben, um auch noch die letzten Juden auszulöschen. Sogar der Geruch nach verbranntem Metall hängt in der Luft. Dorota Keller war es auch wichtig, die unterschiedlichen Haltungen in der polnischen Gesellschaft gegenüber den Juden darzustellen.
Einerseits diejenigen, die sich mit den Opfern solidarisiert haben, und ganz viele, die die Juden auch in ihren Häusern versteckt haben. Es gab Leute, die sich natürlich den antisemitischen Kampagnen angeschlossen haben. Und es gab neutrale Positionen, wo man gesagt hat, ich will meine Ruhe haben, ja, ich will nichts davon wissen.
Mitgewirkt an der Ausstellung hat auch der heute 88-jährige jüdische Pole Marian Turski. Er hat das Ghetto in Lodz überlebt, die Deportation nach Auschwitz und weitere Konzentrationslager. Die Ausstellung habe ihre Aufgabe erfüllt, sagt er.
A museum should have an impact of your senses.
Ein Museum sollte die Sinne berühren und dein Gehirn. Aber es kann dir nicht das ganze Wissen verabreichen. Manche Menschen fordern, man solle das und das unterrichten. Aber das ist kein Ort zum Unterrichten. Das ist ein Ort zu inspirieren, zu stimulieren. Wenn Menschen dieses Museum besuchen und danach neugieriger werden, ist das okay. Das ist das Hauptziel.
Die Besucher neugierig machen auf die tausendjährige Geschichte der Juden in Polen. Das will ein eigens diesem Ziel gewidmetes Museum in Warschau. Das Museum steht heute da, wo einst das Warschauer Ghetto war. Tini von Poser hat es sich für uns angeschaut und welche Spuren das Leben der Juden speziell im Stadtbild von Warschau hinterlassen hat, das klären wir gleich als nächstes, gleich hier in Domradio Reisen. Auferstanden aus Ruinen. Diese Zeile aus der Nationalhymne der ehemaligen DDR, die passt ziemlich gut zu Polens Hauptstadt Warschau. Auferstanden aus den Ruinen des Zweiten Weltkriegs, muss man dazu sagen. Denn dieser Krieg, der hat nicht nur tiefe Narben in der Architektur der Stadt hinterlassen, er hat auch das Gesicht der Bevölkerung komplett verändert. Bis zum Einmarsch der Deutschen waren etwa 30% der Warschauer Juden gewesen. Nach 1945 existierte jüdisches Leben in der Stadt fast nicht mehr. Die Nazis hatten es brutal ausgelöscht. Aber wer genau hinschaut, der findet sie auch heute. Die Spuren der gemeinsamen Geschichte von Polen und Juden in Warschau, einer eng miteinander verknüpften Geschichte. Mauerreste, Gedenktafeln oder Denkmale erinnern daran, was hier passiert ist und wie das Leben in Warschau früher war. Tini von Posa, die hat sich gemeinsam mit der polnischen Stadtführerin Agata Kawaska auf Spurensuche begeben.
Auf den ersten Blick ist Warschau mit seinen modernen Hochhäusern und Plattenbauten aus der kommunistischen Zeit nicht gerade ein Augenschmaus. Aber ein Streifzug durch das Zentrum zeigt den Ehrgeiz der Stadt, sich fortschrittlich und modern zu geben. Elegante Geschäfte und gemütliche Cafés wurden hier in den letzten Jahren aus der Taufe gehoben. Ein Highlight ist die Altstadt, die postkartengetreu nach dem Krieg wieder aufgebaut wurde.
In keiner Teil von Europa gibt es solche Beispiele nicht, ja? Die Arbeiten begann man schon nach dem Krieg, aber zuerst musste man die Ruinen aufräumen. Ja. Das dauerte 20, 30 Jahre. Im 1981 wurde die Altstadt schon im UNESCO-Liste.
Warschau habe sich aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs erhoben, sagt Stadtführerin Agata Kaspar. Sogar das alte Königsschloss am Rande der Altstadt wurde wieder aufgebaut. Die Kommunisten hätten erst mit dem Wiederaufbau gehadert, denn ein Schloss galt für sie als Symbol der Aristokratie. Vor dem Zweiten Weltkrieg war das jüdische Leben ein fester Bestandteil der Stadt.
In Warschau, bevor den Zweiten Weltkrieg, lebten über 1 Million Einwohner und jeder Dritte war Jude. Und es waren 25 Theaters, jüdischen Theaters und auch 140 Synagogen. Und jetzt es ist nur eine jüdische Theater und eine Synagoge.
Heute seien nur noch 6.000 Juden in Warschau registriert, erklärt die 32-Jährige. In einem Hinterhof in einer abgelegenen Straße steht noch ein Stück Mauer, die ans Warschauer Ghetto erinnert. Die Nationalsozialisten errichteten das Ghetto im November 1940. Es war das größte und überfüllteste Europas.
Und Ghetto war umgeben bei Mauern. Die Mauern hatten 18 Kilometer, waren 18 Kilometer lang und waren 3 Meter hoch.
Auf der Mauer war damals ein Stacheldraht angebracht, erzählt Agata. Den Mauerbau mussten die Juden aus eigener Tasche bezahlen, noch bevor die Nationalsozialisten 1942 mit den Deportationen der Juden in Konzentrationslager begannen, waren schon 100.000 Menschen an Hunger und Krankheiten im Ghetto gestorben.
Am Anfang wussten sie nicht, das Ghetto wird geschlossen, sondern man hatte den Juden gesagt, dass Polen antisemitisch eingestellt sind und sie werden sich sicherer fühlen, wenn sie zusammen irgendwo wohnen. Und den Polen hat man natürlich gesagt, und dass wegen Seuchen und verschiedener Krankheiten, die Juden verbreiten, müssen sie in einem Platz sein.
Agata zeigt den Umschlagplatz an einer lauten Straße mit Plattenbauten. Von hier wurden die Juden in die Konzentrationslager gebracht. 4 Marmorwände symbolisieren die Wagen, in denen sie wie Vieh abtransportiert wurden. In die Wände sind hebräische Namen als Erinnerung eingraviert. Einige Schritte südlich vom Umschlagplatz liegt ein Park, in dem das Denkmal für die Helden des Ghettos aufgestellt ist. Die Heldenfiguren, die sich 1943 trotz der Chancenlosigkeit gegen die deutschen Besatzer erhoben, sind in grauen Stein gemeißelt. Die hervorstehenden Rippen erinnern an den Hunger, den sie erlitten. Doch aus den Gesichtern spricht Stolz. Als historisch gilt der Kniefall von Willy Brandt vor dem Denkmal im Jahre 1970, in dem er stellvertretend für alle Deutschen die Verantwortung für die an den Polen begangenen Kriegsverbrechen übernahm.
Das war das erste Symbol eigentlich von Versöhnung. Das beginnt eigentlich die neue Geschichte von polnischen und deutschen und jüdischen Geschichte. Also ich glaube, das war sehr wichtig für die Leute, die in Warschau wohnten. Ja.
Sie liebe ihre Stadt Warschau, so Agata, auch wenn sie nicht ganz so pittoresk sei wie Krakau.
Ich mag diese traurige Geschichte, also es interessiert mich, und in dieser Stadt ist das Gefühl von etwas Großes irgendwie, und das fühlt man, wenn man mit Warschauern redet und so weiter. Ja, eine Stadt mit großer Geschichte bestimmt.
und eine Stadt, wo jeder Warschauer kann etwas über diese große Geschichte sagen. Wenn du gehst und redest mit Großvater von deinen Bekannten, jeder hat irgendeine andere Geschichte, die nur ein Teil von größerer Geschichte ist, ja.
Das sagt die polnische Stadtführerin. Und wenn auch Sie die Geschichte der Juden in Warschau interessiert, mehr Informationen über Führungen zum Thema, die gibt's im Netz unter polen.travel. Faul auf dem Sofa liegen, das kann auch sehr schön sein, aber für alle, die es in den Füßen juckt, die raus wollen und was erleben an diesem Wochenende, hier unsere kleine Ideensammlung.
Revierkunst Bochum. Der historische Katholikentagsbahnhof in Bochum beherbergt an diesem Samstag zahlreiche Künstler, Sammler und Galeristen. Wer Interesse an Kunst hat, ist hier richtig. Spannend wird es beim Künstlerwettbewerb, der mit 1.000 Euro dotiert ist. Jeder Besucher hat die Möglichkeit, für seinen Favoriten zu stimmen. Beginn ist am Samstag im historischen Katholikentagsbahnhof ab 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Museumsnacht Köln. Kunst bei Nacht. 40 Stationen in ganz Köln bieten von Samstag auf Sonntag einen Besuch bei Nacht. Viele Künstler und ein Rahmenprogramm vollenden den kulturellen Abend. Mittelpunkt der Museumsnacht ist der Kölner Neumarkt. Hier kann man in die Shuttlebusse einsteigen. Die Infozentrale versorgt die Besucher mit Tickets und Informationen. Die Museen öffnen am Samstagabend um 19 Uhr und bleiben bis 3 Uhr in der Nacht geöffnet. Ein Ticket kostet 17 Euro. Zimt und Sterne in Münster. Backen, schenken, dekorieren. Wer das gerne tut, der ist auf dem Backfest in Münster richtig. Beim Backwettbewerb können sich die Hobbybäcker selbst versuchen und vielleicht sogar die Prämie für die beste Sachertorte absahnen. Anschließend werden die leckeren Kuchenstücke für einen guten Zweck an die Besucher verkauft. Beginn ist am Samstag und Sonntag um 10 Uhr in der Halle Münsterland. Der Eintritt kostet 9 Euro. Charity Vernissage in Bochum. Ein besonderes Kunstprojekt in Bochum möchte auf den humanitären Notstand Äthiopiens aufmerksam machen und konkrete Hilfe leisten. Ein selbst entworfener Kunstkalender wird gegen eine Spende für die Kindernothilfe verkauft. Die Motive werden bei einer großen Vernissage mit Moderation und Live-Acts vorgestellt. Mit dem Projekt wird ein wesentlicher Beitrag zur Finanzierung des Kindernothilfe-Wasserprojekts im äthiopischen Hawassa geleistet. Beginn ist am Samstag in der ehemaligen Elsbermann-Halle um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Das war Domradio Reisen. Meine Zeit am Mikrofon ist um. Ich bin Hilde Regeniter und wünsche Ihnen jetzt noch ein richtig schönes Wochenende. Machen Sie es gut.